Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die zentrale Botschaft des Karfreitags. Jesus Christus hat für uns gelitten und ist für uns und unsere Schuld gestorben. Und wir gehen frei aus. Herzlich willkommen hier aus der Michaelskirche in Sulz am Eck. Die liegt im Bereich des Stadtgebiets der Kommune Wildberg. Mein Name ist Ralf Albrecht, ich bin Dekan hier im Kirchenbezirk Kalfnagold.
Ich begrüße auch Sie, Herr Dekan Albrecht, und freue mich, dass Sie hier sind. Ich begrüße auch alle Zuschauer, Zuhörer oder Menschen, die mitpilgern den Weg nachher von der Kirche hinauf auf den Tierstein mitgehen. Mein Name ist Rolf Röhm, ich bin Predikant der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder diesen besonderen Karfreitagsgottesdienst gefeiert, zur Todesstunde Jesu, beginnend hier in der Kirche, um dann gemeinsam den Weg auf den Tierstein zu gehen. Sehr oft waren bis zu 100 Mitglieder der Kirchengemeinde oder auch aus den umliegenden Gemeinden mit dabei bei dieser besonderen Gedenkstunde.
Und jetzt nehmen wir Sie mit auf diesen Kreuzweg und laden Sie ein, ihn mit zu begehen. Entweder indem Sie selbst hier nach Sulz am Eck kommen und die einzelnen Stationen mit abgehen und dann immer jeweils hören, was wir für diese Stationen vorbereitet haben. Eine Musik zur Passion, eine Lesung der einzelnen Stationen, eine kurze Auslegung, ein Gebet, einen Anstoß. Oder aber Sie schauen einfach im Gesamten diesen Kreuzweg an, der, wie es Rolf Röhm gesagt hat, hier von der Sulzer Kirche bis oben an den Tierstein zum Golgatha-Felsen führt. Herzliche Einladung.
Worte aus Jesaja 53. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unserer alle Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.
Das Gottesknechtslied aus Jesaja 53, das wir gerade gehört haben, zeigt uns auf eine hocheindrückliche Weise, wer wir sind. Unsere Schuld, unsere Missetat. Bitte denken Sie dabei nicht daran, was man vielleicht denken könnte. Wir sind ja alle arme kleine Sünderlein und haben an dieser und jener Stelle diese und jene moralische Verfehlung, und sei es einmal zu viel Sahne zu essen. Sondern die Sache geht viel tiefer. Wir sind diejenigen, wie es Jesaja 53 erzählt, die in ihrem ganzen Leben auf ihren eigenen Weg sehen. Ein jeder sah auf seinen Weg die Selbstbezogenheit des Menschen und daraus dann kommend die Entfernung, die Distanz zu Gott selbst. Das ist das Urproblem. Aber dieses Lied aus Jesaja 53 erzählt nicht nur, wer wir sind und was wir tun, sondern auch, wer dieser Gott ist, der am Karfreitag sein Leben für uns gibt. Der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er trug unsere Krankheit, unsere Schmerzen. So hat Jesus sein ganzes Leben für uns gegeben, und das war nicht alles. Die Hoffnung blinkt auch schon heraus. Weil sich seine Seele abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Am Ende geht es auch an Karfreitag nicht nur um Tod und Sterben, sondern um das Leben, das wir ergreifen, das uns geschenkt wird, das wir im Glauben packen können. Und wir laden Sie ein, das zu tun. Denn Gott warf unser aller Schuld auf ihn, damit wir frei ausgehen. Gott sei Dank. Wir beten. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Unendlich Glück, du littest uns zugute. Ich bin versöhnt in deinem teuren Blute. Du hast mein Heil, da du für mich gestorben, am Kreuz erworben.
Aus Markus 14, Jesu Gefangennahme. Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach, Rabbi, und küsste ihn. Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen mich gefangen zu nehmen? Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen.
Verraten zu werden schmerzt und tut sehr weh. Deshalb haben Verrat und Petze zu Recht einen schlechten Ruf. Diese Charaktereigenschaft wecken tiefe Abneigungen. Und hier, Judas, dieser miese Typ. 3 Jahre war er mit Jesus unterwegs. Er fährt Jesu Freundschaft, teilt alle Höhen und Tiefen des Wanderlebens. Er lebt, wie Jesus Menschen sich zuwendet, sie satt macht, heilt, ihnen Gottes Barmherzigkeit zuspricht. Trotzdem verrät er Jesus an die Hohepriester und Schriftgelehrten, ermöglicht die Gefangenschaft und legt durch seinen Verrat den Grundstein für die Verurteilung und spätere Kreuzigung. Judas, du Charakterloser, du undankbarer Mensch, das sind meine Gefühle beim Hören und Lesen dieses Bibeltextes. Und dann als höchstes Maß der Geschmacklosigkeit der Verrat durch einen Kuss. Gilt doch der Kuss als Zeichen der Liebe und der Freundschaft. Mich wühlt dieser Bericht auf. Und es fällt mir leicht, mit dem Finger auf jenen Menschen zu zeigen. Und doch merke ich dann, dass gleichzeitig 3 Finger meiner Hand auf mich selber zeigen und fragen, und du? Nein, in diesem Ausmaß habe ich noch nie jemand verraten oder denunziert. Und doch fallen mir Situationen ein, wo ich einfach weggeschaut habe, geschwiegen oder etwas nicht richtig gestellt einfach nur mitgemacht habe, eben um keinen Ärger und keine Unannehmlichkeiten zu bekommen. Ja, und das muss ich ehrlicherweise auch zugeben. Ich habe den Herrn Jesus auch schon verraten, weil ich an manchen Stellen einfach zu feige war, meinen Glauben zu bekennen. Bei näherem Betrachten des Bibeltextes fällt mir aber auch die Reaktion von Jesus auf. Nein, Jesus weicht nicht zurück. Er schlägt auch nicht um sich wie einer seiner Begleiter. Jesus lässt den Verräter gewähren. Und er stellt sich so unter Gottes Heilsplan. Und er schreibt den Verräter nicht gleich ab, sondern gibt ihm eine neue Chance. Der Evangelist Matthäus berichtet an dieser Stelle, dass Jesus Judas auch in dieser Verratssituation als Freund anspricht. Diese Liebe Jesu überwältigt mich, denn ich spüre selbst in meinem täglichen Versagen, lässt der Herr Jesus mich nicht los, sondern bietet mir seine Freundschaft und eine zweite Chance an. Wir beten mit Worten aus Psalm 22, dem Leidenspsalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile, mir zu helfen. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Amen.
Die Verleugnung des Petrus. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen: Dieser ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen.
Vermutlich empfinden die wenigsten unter uns Freude, wenn am Morgen der Wecker klingelt und sein Klingeln uns aus dem Schlaf reißt. Geschlafen hatte Petrus in dieser Nacht nicht. Er war hellwach und er hatte alle Hände voll zu tun, um nicht als Nachfolger Jesu erkannt zu werden. Er musste hellwach sein, damit keine falsche Antwort aus seinem Munde kam, die ihn verraten konnte. Wie gut, dass es Nacht war. Petrus wollte seinem Meister nahe sein und deshalb wagte er sich in den Hof des Hohepriesters. Nein, er wollte seinen Meister nicht verleugnen, doch die Situation, in die er sich gebracht hatte, die war prekär. Bekannte er sich zu Jesus, so drohte er ebenfalls verhaftet zu werden und dann einer ungewissen Zukunft entgegenblickten. Also galt es, sich unsichtbar zu machen, möglichst unauffällig zu bleiben. Allerdings, die anderen waren auch sehr hartnäckig. Immer wieder wurde auch die Beziehung zu Jesus angesprochen. Sein Aussehen, seine Sprache konnte er nur bedingt verstecken. Der Hof wurde zum Gefängnis und sein Verteidigungsspielraum immer enger. Du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Vor wenigen Tagen, da hätte er mit Stolz Ja gesagt. Ja, und ich war einer der Ersten, der berufen wurde in die Nachfolge. Doch jetzt in unmittelbarer Gefahr, spricht Petrus Worte, die er selber nie für möglich gehalten hätte. Und dann bekräftigt er seine Aussage mit einem Schwur. Ich kenne diesen Menschen nicht. Es war die pure Angst, die ihn so reagieren ließ. Alles, was er mit Jesus erlebt hatte, war wie weggeblasen. Verzweifelt suchte er nach einer Lösung, um hier heil herauszukommen. Und genau in dieser verzweifelten Situation ertönt ein Weckruf. Krähte der Hahn. Dieser Hahnenschrei reißt ihn aus der Lähmung und erinnert ihn an Jesu Wort. Mit diesem Hahnenschrei spürt Petrus aber auch sein Versagen, seine Ohnmacht. Dann rinnen ihm Tränen der Schuld und der Scham aus seinen Augen. Er hatte versagt. Versagt auf der ganzen Linie. Und das, obwohl Jesus ihn eindrücklich gewarnt hatte. Ich kenne ähnliche Situationen, Lebenssituationen, in die ich mich selbst verschuldet gebracht habe. Aber ich kenne auch Zeiten, wo mich ein Weckruf von Jesus erreichte, wo mir in hoffnungsloser Lage ein Wort Gottes zur Hilfe und zum Halt wurde. Vielleicht ist es ihr Konfirmation oder Trauspruch, ein anderes Bibelwort oder auch ein Freund, der für sie zum Hahnenschrei, zur Hilfe und zur Korrektur werden kann. Übrigens, auf vielen evangelischen Kirchtürmen ist ein Hahn zu sehen. Er soll uns nicht nur die Windrichtung anzeigen, sondern will uns ermahnen, auf Jesu Wort zu hören, es ernst zu nehmen und ihm zu glauben. Lasst uns beten. Herr Jesus, du weißt um die Situation in meinem Leben, in denen ich wie Petrus gehandelt habe, wo mir der Mut gefehlt hat, dich zu bekennen und deinen Namen zu nennen. Danke, dass du mich dennoch nicht verurteilst, sondern mir immer wieder eine neue Chance gibst. Amen.
Thank you.
Jesus vor Pilatus. Und alsbald am Morgen hielten die hohen Priester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze hohe Rat, und sie banden Jesus und führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte.
Pilatus. Der Kerl gibt keine wirklich gute Figur in der Passionsgeschichte ab. Und das hat sich in unserem Glaubensbekenntnis niedergeschlagen. Die erste Frau, die im Glaubensbekenntnis erwähnt wird, Maria, ein Geschenk. Der erste Mann, der im Glaubensbekenntnis erwähnt wird, Pilatus, gelitten unter Pontius Pilatus. Was macht er auch in diesem Moment? Anstatt dass er das, was er eigentlich realisiert, nämlich dass Jesus unschuldig ist, wirklich umsetzt, ist er am Ende doch nur ein Erfüllungsgehilfe der römischen Missjustiz. Er lässt Jesus nicht frei. Er findet nichts an ihm und dennoch will er Jesus nicht weggeben. Aber was hat Pontius Pilatus mit mir zu tun? Der Künstler Max Beckmann hat eine Szene gemalt. Jesus und Pilatus. Eine hochinteressante Szene, denn Max Beckmann malt dort nicht nur Jesus, sondern er malt auch Pilatus ganz genau, und zwar so, wie er eben sonst immer sich selbst malt. Er malt quasi sich selbst als Pilatus in dieses Bild hinein. Das heißt doch nichts anderes als: Ich bin's. Ich bin derjenige, der alle Möglichkeiten hätte, wie ich mit Gott umgehe. Und was tue ich? Ich lebe an Gott vorbei. Ich tue doch nicht das, was Gott will. Ich erkenne ihn doch nicht als den, der er ist. Mein Retter, mein Heiland, die wichtigste Person der Weltgeschichte. Und Gott leidet unter mir, gelitten unter. Aber das hält ihn überhaupt nicht ab. Im Gegenteil, sein ganzes Leben für mich zu geben. So ist Gott. Wir beten: Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.
Jesu Verurteilung und Verspottung. Pilatus pflegte ihnen aber zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er ihnen zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihm die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber die hohen Priester wiegelten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Was wollt ihr dann, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals: Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn! Pilatus aber wollte dem Volk Genüge tun und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde.
Im Zweifelsfalle für den Angeklagten. So besagte es das römische Recht, das heute bis hinein in unsere Rechtsprechung noch Anwendung findet. Auch wenn es manchmal ungerecht erscheint. Solange die Schuld eines Angeklagten nicht zweifelsfrei erwiesen ist, ist dieser vom Richter freizusprechen. Doch bei dieser Gerichtsverhandlung im Gerichtshof des Statthalters Pilatus, da gab es keine Zweifel. Jesus wurde aus seiner Sicht zu Unrecht gefangen genommen, zu Unrecht angeklagt und zu Unrecht verhört. Für Pilatus war dieser Fall eindeutig und klar. Er erkannte und durchschaute schnell das Spiel der religiösen führenden Leute. Er merkte schnell, dass sie ihn und seine Macht für ihre Zwecke missbrauchen wollten. Er sollte sich die Hände schmutzig machen, nur damit die hohen Priester und Schriftgelehrten fein heraus waren und eine weiße Weste behielten. Pilatus war nicht dumm. Als römischer Richter beurteilte er die Lage folgendermaßen: Jesus hat nichts Falsches getan, auf keinen Fall etwas, das ein Todesurteil gerechtfertigt hatte. Doch da war auch die Masse an Menschen in aufgeheizter Stimmung, die jetzt nicht Hosanna riefen, sondern die Verurteilung Jesu forderten. Mit diesen Rufen "Kreuzige, kreuzige ihn" beginnt für Pilatus das Dilemma. Egal, wer sich jetzt entscheidet, er kann nur verlieren. Sein Kompromissvorschlag, Barnabas, einen Mörder anstatt Jesus zu verurteilen, wird abgelehnt. Sieh, die Masse will Blut sehen. Sie will das Blut von Jesus sehen. Auch wenn Pilatus noch einmal versucht, dem Volk deutlich zu machen, dass er Jesus nicht verurteilen kann, weil er sich nicht zu Schulden kommen ließ. Doch dann knickt Pilatus ein, gibt wieder besseren Wissens der schreienden Masse nach. Ein Fehlurteil, ein eindeutiger Rechtsbruch. So muss Jesus den Weg ans Kreuz gehen. Doch ehe wir Pilatus verurteilen, da können wir uns selber die Frage stellen: Wo bin ich schon einmal eingeknickt? Oder an welcher Stelle meines Lebens stehe ich in Gefahr, wieder besseren Wissens zu handeln? Ja, es gehört Mut dazu, sich auf die Seite der Ausgegrenzten, der Schwachen zu stellen. Ja, es gehört Mut dazu, einmal gegen den Strom zu schwimmen. Ja, es gehört Mut dazu, sich im Alltag von Gottes Wort leiten zu lassen. Wir beten mit Worten von Paul Gerhardt: Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugericht? Du bist ja nicht ein Sünder wie wir und unsere Kinder, von Übeltaten weißt du nichts. Amen. Thank you.
Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihn einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßt seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihn. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht.
Jetzt sind wir auf halbem Weg beinahe schon den Hügel hochgegangen. Ein paar Meter liegen noch vor uns und so war Jesus auf dem Weg bis zum Kreuz. Den Weg musste er selber gehen. Verspottet haben sie ihn, gegeißelt haben sie ihn, geschlagen haben sie ihn, verhöhnt haben sie ihn. Und jetzt trägt er sein Kreuz. Ja, er wird sogar für uns dann ausrufen, es ist vollbracht. Aber momentan wird ihm das Kreuz zu schwer. Er kann es nicht tragen, er ist ja ganz Mensch. Er leidet in allem wie wir, ja, er leidet so, dass er weiß, wie Menschen überhaupt auf dieser Erde leiden. Und dann kommt einer vorbei. Simon von Kyrene heißt er. Er ist einfach nur zur richtigen Zeit am falschen Ort, zur falschen Zeit am richtigen Ort, wie sie es wollen. Und die Römer rufen ihn her und sagen, er hat das Kreuz mitzutragen. So war es Regel und Recht. Wenn man eine Weile mit sollte, dann musste man das tun. Jesus sagt das so in der Bergpredigt. Simon von Kyrene trägt Jesus das Kreuz bis zum Richtplatz. Und das verändert sein Leben von A bis Z. Die Bibel erzählt uns das. Das Markus-Evangelium sagt, er ist der Vater von Rufus und Alexander. Das weist darauf hin, dass seine Söhne dann zum Glauben an Jesus kommen. Und im Römerbrief erzählt die Geschichte, dass gerade die in Rom auch eine entscheidende Rolle spielen, zusammen mit ihrer Mutter in der ersten Gemeinde. Was tragen wir? Was tragen wir am Karfreitag hin zum Kreuz? Und wie sehr verändert das unser Leben? Wir beten. Herr Jesus, das wollen wir auch. Dir jetzt begegnen, hier. Dein Kreuz tragen, der du alles für uns getragen hast. Und dann bekennen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, niemals zurück. Amen.
Und sie kreuzigten ihn, und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.
Viele Darstellungen von Jesus am Kreuz, auch in der Sulzer Kirche, vermitteln die Grausamkeit der Kreuzigung. Wer den Film Die Passion Christi von Mel Gibson gesehen hat, der wurde mit Bildern konfrontiert, die das Leiden und Sterben Jesu so ganz brutal sichtbar machen. Deutlich stärker, als wir sie hier im Bericht hören oder lesen können. Die Kreuzigung war eine der barbarischen Todesstrafen. Kaum erträglich, welche körperlichen Qualen Jesus zu erleiden hatte. Die Abgebrühtheit, Gleichgültigkeit der Kriegsknechte machen mich fassungslos. Und die Schadenfreude der Leute, ihr Spott und Hohn, unmenschlich. Es ist ein einziger Albtraum, was uns an Ungerechtigkeit und Menschenverachtung hier geschildert wird. Mir schnürt es die Kehle zu. Und ich frage: Gott, gab es wirklich keinen anderen Weg zur Versöhnung, zum Frieden? Gab es keinen anderen Weg, den eigenen Sohn zu verschonen? Es gab wohl keine andere Möglichkeit, die Macht der Sünde, der Hölle und des Todes zu brechen. Neben all dem Schmerz spüre ich jedoch auch Dank in meinem Herzen. Dank, dass der Herr Jesus eben nicht vom Kreuz gestiegen ist, sondern den Weg der Erniedrigung ging. Ja, dass er sein Leben gab zu einer Erlösung für viele, auch für mich. Und in der Tiefe meiner Seele ahne, spüre ich etwas von der Kraft und Macht, die sich durch Jesu Auferstehung am Ostermorgen Bahn bricht. Der römische Hauptmann hatte recht mit seiner Erkenntnis: Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Allerdings erkannte er nicht die ganze Wahrheit. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes, aber er lebt. Er lebt bis heute. Der Ostermorgen, das leere Grab, bestätigen die Auferstehung und machen deutlich, dass Jesus der Sieger über Hölle, Tod und Teufel ist und bleibt für alle Zeit. Der zerrissene Vorhang im Tempel macht es sichtbar. Der Weg zu Gott ist jetzt frei. Wir dürfen durchgehen. Seit Golgatha gilt das Wort Jesu, wie es uns im Johannesevangelium überliefert wird. Er sagt: Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht weg. Und wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ja, am Kreuz sehen wir die offenen Arme Gottes. Lass dich einladen. Komm unters Kreuz und lass dich von Gottes Liebe umarmen. Wir beten. Herr, da können wir nur bekennen: Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden am Sande an dem Meer. Die haben dich erreget, das Elend, das sich schläget. und deiner schweren Matter her.
Ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen, gebunden in der Höll. Die Geißeln und die Bande und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele.
Herr, dafür möchten wir dir danken, dass du den Weg ins Kreuz für uns gegangen bist, dass du die Schuld der ganzen Welt auf dich genommen hast und eine ewige Versöhnung erwirkt hast. Danke, dass das Kreuz nicht das Ende, sondern in der Auferstehung auch unser Heil begründet ist. Amen.
Und alles Weitere fassen wir mit den altvertrauten Worten zusammen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jesu Grablegung. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte, ob er schon länger gestorben wäre. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ er Josef den Leichnam. Und er kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab vom Kreuz und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Das war in einen Felsen gehauen und er wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josefs, sahen, wo er hingelegt war.
Jahrelang hatte Josef von Arimathäa den Wanderprediger Jesus kritisch und prüfend beobachtet. Er hatte sein Auftreten und seinen Ton anhand der alttestamentlichen Schriften immer wieder geprüft. Er war hin und her gerissen zwischen Bewunderung dessen, was Jesus über das Reich Gottes sagte und wie er predigte. Hin und her gerissen aber auch um dem, was seit vielen Jahrhunderten die alten Ordnungen im Volke waren. Lange konnte und wollte er sich nicht für eine Seite entscheiden. Denn eine Entscheidung hatte weitreichende Folgen. Für sich selber, seine Familie, aber auch seinen guten Ruf als angesehener Ratsherr. Lange Zeit bestand im Hohen Rat eine Pattsituation. Doch zunehmend wendete sich das Blatt gegen den Wanderprediger. In einer Nacht- und Nebelaktion erfolgte die Gefangennahme von Jesus, das Verhör und die Gerichtsverhandlung im Palast des Pilatus. Dann kippte auch die Stimmung in der Volksmenge. Das Hosanna wurde zum hasserfüllten Kreuzige, kreuzige ihn. Josef musste zugeben, seine Kollegen vom Hohen Rat waren hier nicht unschuldig und schürten diesen Hass enorm. Dann die Kreuzigung, der schmähliche und entwürdigende Tod. Josef von Arimathäa fühlte das Unrecht. Das willkürlich, politisch, religiöse, motivierte, himmelschreiende Unrecht. Angesichts dieser Situation wurde ihm plötzlich klar, ich muss jetzt eine Entscheidung fällen. Jetzt muss ich Farbe bekennen. Jetzt gilt es zu zeigen, wohin ich gehöre. Jetzt muss ich handeln. Mutig und sehr entschlossen geht er in den Palast von Pilatus und bittet diesen um den Leichnam von Jesus. Was? Jesus ist schon tot? Ungläubig blickt Pilatus Josef an. Dann lässt er sich zur Sicherheit von einem seiner Offiziere den Tod von Jesus bestätigen. Unter dem Protest seiner Kollegin nimmt er Jesus Leichnam vom Kreuz. Und damit war klar, auf wessen Seite er jetzt stand, nämlich auf der Seite Jesu. Verräter, Feigling, Schwächling, Gottesfeind, so haben sie ihn bezeichnet. Und sie haben Pilatus gezwungen, das Grab von Soldaten bewachen zu lassen. Mit dem letzten Sonnenstrahl legt Josef den Leichnam Jesus in das frisch gehauene Felsengrab und wälzt den Stein vor die Öffnung. Zum Einbalsamieren blieb keine Zeit. Das musste warten bis nach dem Sabbat. Was wird wohl meine Frau zu meiner Entscheidung sagen, wenn ich ihr mitteile, dass Jesus in unserem Familiengrab liegt? Mit diesen Gedanken eilt er nach Hause. Auch wir müssen täglich Entscheidungen treffen. Zum Glück haben die meisten keine so weitreichenden Folgen. Doch es gibt sie, die wichtigen, ganz wichtigen Lebensentscheidungen. Manchmal sind diese damit verbunden, dass wir uns eindeutig positionieren müssen, Flagge zeigen, heraustreten aus dem Sog dessen, was alle tun oder für richtig halten. Dies gilt auch für den Glauben. Sich bewusst auf die Seite von Jesus zu stellen, egal was es kostet. Nicht immer sind es solche herausfordernden Aufgaben, wie sie Josef und Arimathäa gestellt wurden. Vielleicht ist es das Tischgebet, mit dem wir ein Zeichen setzen, bei dem aber auch deutlich wird, dass wir zu Jesus gehören oder dass wir seine Nachfolger sind. Entscheidungen schaffen Klarheit. Vielleicht ist auch jetzt in dieser Passions- und Osterzeit für Sie der richtige Zeitpunkt gekommen, sich auf die Seite Jesu zu stellen. Ich möchte Sie dazu ermutigen. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Herr, unser Gott, oft fällt es uns schwer, Entscheidungen zu treffen. Wie oft schieben wir Entscheidungen hinaus, weil wir denken, dass wir noch nicht bereit sind oder weil wir Angst vor den Folgen haben. Heute will uns Josef von Arimathäa ermutigen und auffordern, eine ganz bewusste Entscheidung für dich zu treffen. Herr, gib uns den Mut, uns auf deine Seite zu stellen. Gib uns den Mut, dass wir uns auch vor Menschen zu dir bekennen. Danke, Herr Jesus, dass deine Zusage gilt. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Herr, gib du zu unserem Wollen dein göttliches Vollbringen. Amen.
die Botschaft von Jesu Auferstehung. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hineinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur Rechten sitzen. Der hatte ein weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich.
Ich habe in den letzten Jahren einige Paare erlebt und begleitet, die heiraten wollten. Das große Fest war geplant, das Essen war bestellt, die Gäste waren eingeladen und alles stand kurz vor der Türe. Und dann kam am Ende dann doch die finale Entscheidung. Die aktuelle Corona-Verordnung lässt das geplante Fest nicht zu. Ja, der eigene Traum von der großen Hochzeit ist einfach geplatzt. Die Paare standen echt in einer großen Schockstarre und auch in einer großen Herausforderung. Ich kann das gut verstehen. Wenn ich mit etwas zu 100% rechne und es trifft dann nicht so ein, dann bin ich im ersten Moment echt auch herausgefordert und überfordert. In der Psychologie reagiert der Mensch häufig auf diese Situation mit Angriff, mit Flucht oder mit Starre. Ich bin mir sicher, dass Maria Magdalena, Maria und Salome diese Situation auch am Ostermorgen erlebt haben. Als sie vor dem Grab standen, der Stein war weggerollt, das Grab war leer und der Engel sagt, Jesus ist nicht hier. Ich glaube, dass die drei völlig überfordert waren. In der Verhaltenspsychologie sagt man, dass es dann wichtig ist, nicht in dieser Überforderung stecken zu bleiben, sondern Schritte weiterzugehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die drei echt auch einige Zeit gebraucht haben, um zu verstehen, um zu erkennen, was eigentlich passiert ist. Jesus von Nazareth ist gestorben und war im Grab. Eigentlich war es das Ende. Dieser krasse Moment nimmt eine große Wendung ein. Hier kommt es zu einem spannenden Wendepunkt. Weil die gesamte Lebensgeschichte von Jesus von Nazareth ist hier nicht vorbei. Wir sind hier nicht am Endpunkt. Nein, wir sind an einem Wendepunkt, denn der Engel sagt, Jesus von Nazareth ist auferstanden. Hier haben wir es mit Jesus Christus zu tun, der in Herrlichkeit weiterlebt und der das ewige Leben gibt. Mit der Auferstehung von Jesus sieht man, dass das Leben weitergeht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es gibt eine Hoffnung. Durch die Auferstehung kommt ein neuer Aspekt des ewigen Lebens und der Herrlichkeit Gottes in unser Leben. Ostern ist ein Wendepunkt. Ostern ist ein Startpunkt. Und damit wir diese Herrlichkeit von Jesus auch in unserem Leben haben, dürfen wir uns täglich neu dafür entscheiden, mit Gott unterwegs zu sein. Weil diesen Wendepunkt und diesen Startpunkt der Herrlichkeit Gottes gab es nicht nur einmal vor über 2000 Jahren und auch nicht nur einmal im Jahr im Frühling, wenn wir Ostern feiern, sondern diesen Punkt gibt es jeden neuen Tag, wenn wir uns entscheiden, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Amen. Ich möchte gern noch beten. Herr Jesus, ich möchte dafür danken, dass wir uns jedes Jahr neu daran erinnern können, was du auf dich genommen hast, was du getragen hast und was du für uns ermöglicht hast. Und ich danke dir, dass unser Leben und dein Leben nicht am Kreuz zu Ende ist, dass wir nicht verloren sind, sondern dass wir mit deiner Auferstehung, ja, einen Ewigkeitsaspekt in unserem Leben haben. Dass wir mit deiner Auferstehung auch die Möglichkeit haben, an deiner Herrlichkeit einfach teilzuhaben. Und dass du uns einfach da mitgenommen hast. Dafür möchte ich dir danken. Und ich bitte dich, dass wir das in unserem Alltag immer wieder verfestigen können. Dass wir das nicht nur an Ostern sehen und denken, ach ja, schön und gut, vielen Dank und weiter geht's. Sondern dass wir wirklich jeden Tag Neues erleben dürfen und wissen dürfen, dass es sich lohnt, mit dir an deiner Seite unterwegs zu sein und mit dir an deiner Seite Herrlichkeit zu schnuppern, hier auf der Erde. Danke, Jesus. Amen.